Ja, Hendrik hat uns ja schon zu Beginn des Gottesdienstes mit hineingenommen in das Thema auch und in den Namen dieses Sonntags, Quasimodo Gedinti, wie die neugeborenen Kindlein. Und das ist schon ein interessanter Name, aber vielmehr noch ein interessantes oder spannendes Ereignis. Du hast es ja erwähnt, also Jugendweihe, Konfirmation. Also da hängt dann irgendwie viel mit zusammen, natürlich mit anderen Hintergründen, aber es geht eben schon darum, dass der Mensch weiß, es gibt so Abschnitte im Leben, da fängt etwas Neues an. So ein Rite de Passage braucht man dann, um das zu gestalten, um das miteinander zu feiern, und das macht dann jeder so nach seiner Überzeugung. Und dieser heutige Sonntag steht dann auch dafür. Und er ist von daher in besonderer Weise auch etwas sehr, ich weiß gar nicht, ob man es dann so sagen kann, typisches, weil vieles ist typisch von dem Gedanken her, dass einmalig ist fürs Christentum. Aber dieser Sonntag ist eben auch schon etwas Besonderes, weil es geht eben um, ja, wie die neugeborenen Kindlein. Und jetzt könnte man mit Nikodemus fragen, ja, wie soll denn das geschehen? Wir kommen alle aus der Osterzeit und haben ja hier miteinander bekannt, der Herr ist auferstanden, und somit ist das auch Ausdruck unseres Bekenntnisses. Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Aber Quasimodo Gedinti sagt, es reicht nicht. Das reicht nicht. Denn etwas zu bekennen ist das eine. Also die Auferstehung zu bekennen, das ist das eine. Aber das kann ja auch etwas sein, ja, so wie ich sage, naja, die St. Petersburg, da will ich unbedingt noch hin, ist eine wunderschöne Stadt. Ich weiß es nicht, waren die da? Harald nickt, der war schon ein paar Mal da, aber ich kann ihm dann glauben und sagen, ja, St. Petersburg ist eine wunderschöne Stadt. Aber ob das jetzt wirklich so ist und ja, was das dann bedeutet, ja, so ein Bekenntnis kann man dann ablegen. Aber das Bekenntnis zu dem Auferstandenen hin oder das Bekenntnis, ich glaube daran, dass Christus auferstanden ist, ist eben nicht nur etwas, wo es um das Bekenntnis geht, sondern es geht darum, aus der Kraft der Auferstehung zu leben und aus dem Neuen zu leben, was dieses Bekenntnis dann auch beinhaltet. Und ich weiß nicht, wie es euch die Woche ging. Der eine oder andere hat ja dann den Gemeindebrief auch schon gelesen. Ich wurde ja heute Morgen auch beglückwünscht dafür, dass ich also im Jahre 2025 hier bin. Vor 20 Jahren hätte es hier noch irgendwie Ärger gegeben. Papst vorne im Gemeindebrief. Es gibt bestimmt Leute, die sich darüber aufregen auch, oder? Also ich frage jetzt nicht ab, wer es gut findet, wer es nicht gut findet. Aber ich habe ja dann so ein, da war mir einfach nach, auch als ich von seinem Tod dann gehört habe am Montagmorgen, habe dann etwas aufgeschrieben, weil ihr könnt das ja alles nachlesen auch, weil irgendwie habe den nie kennengelernt. Deswegen freue ich mich aber auch, dass es die Ewigkeit gibt. Da werde ich mit ihm mal länger reden können, auch ohne das Ganze drumherum, was dann dazu gehört. Ich habe ihn ja nie kennengelernt, aber zu diesem Mann hatte ich eine Herzensbeziehung. Ich habe das so in diesem Nachruf so ein bisschen beschrieben, und es ging mir auch wirklich, jetzt kann man sagen, alles Spinnerei und so, ist doch vollkommen in Ordnung, aber das ging mir auch am Montagmorgen, als ich da im Küchentisch saß, wirklich zu Herzen. Jetzt kann man ihm sagen, ja, Magenverstimmung, irgendwas oder so, aber naja, ich sehe es anders. Weil dieser Mann für mich eben für das stand, was christlicher Glaube ist und meint. Nicht allumfänglich, viele andere können da auch was drüber sagen und haben da auch viel Gutes zu gesagt, aber ich fand, er war schon ein irgendjemand hat es mal so ausgedrückt, so ein Kumpel Jesu Christi auf dem Thron da im Vatikan. Von daher habe ich mich auch geärgert, als ich zum Beispiel Gloria von Thurn und Taxis gehört habe. Ich weiß nicht, ob jemand von euch mitgekriegt hat, was sie so dazu gesagt hat, lohnt auch nicht, ist unglaublich dumm. Also erstmal das, aber was mir da nochmal so bewusst geworden ist, und ich bin nicht der entscheidet, wer in den Himmel kommt oder so, aber was mir da nochmal bewusst geworden ist, auch an vielen anderen Stellen so in dem Zusammenhang, man kann überzeugter Das ist nicht nur Katholik, man kann überzeugter Katholik, Protestant, Baptist sein, ohne vom Evangelium irgendwie beseelt zu sein. Als ich sie so gehört habe, dachte ich, junge Frau, na, so jung ist sie ja nicht, dachte ich, hast du irgendwas davon verstanden? Ich kann ja eine andere Meinung dazu haben, aber man kann wirklich ein Bekenntnis mit dem Mund ablegen und das Herz hat irgendwie noch nie was davon mitbekommen. Und Quasimodo Geniti sagt, das soll nicht passieren. Das soll nicht passieren. Das, was das Evangelium will und meint, auch dieser Gedanke eben von des heutigen Sonntags, will uns sagen, lebe aus der Kraft der Auferstehung. Lebe daraus, damit das, was vor knapp 2000 Jahren geschehen ist, damit das eine Wirklichkeit auch in deinem Leben hat. Nicht nur als Bekenntnis, das ist auch wichtig, ist auch gut und gehört dazu, sondern als Lebenskraft. Und darum geht es heute. Und wir werden uns heute und am nächsten Sonntag damit beschäftigen, wie das eigentlich geschehen kann. Also am Ende ist es eine Sache des Heiligen Geistes. Aber der Mensch ist nicht einfach fein raus, indem er sagt, naja, entweder er kommt oder er kommt nicht, sondern die Frage ist, wie stelle ich mich dazu? Und was kann ich dazu beitragen, dass das, was diese Kraft der Auferstehung ist, auch mir zuteil wird? Wenn wir uns dann in den Evangelien, und wir werden das anhand des Johannesevangeliums tun. Wenn wir uns mit den Evangelien beschäftigen in Bezug auf die Auferstehung, dann lesen wir im Johannesevangelium, dass Jesus nach der Auferstehung seinen Jüngern dann nochmal begegnet. Sie waren alle versammelt, hatten sich eingeschlossen, sie hatten Schiss und hatten vorher schon Auferstehung auch mitbekommen, aber haben sich dann irgendwie zurückgezogen und saßen beieinander und auf einmal war Jesus da, ging durch die geschlossene Tür und war gegenwärtig und sprach sie an, Friede sei mit euch. Das war die erste Begegnung, von der Johannes spricht hier, also mit dem Auferstandenen, also ein paar Tage später. Und die Jünger haben dann auch gleich bekannt und haben gesagt, der Herr ist auferstanden, zum Beispiel dem Thomas gegenüber, weil der war nicht dabei. Der hat es nicht mitbekommen. Und die haben gesagt, der Herr ist auferstanden. Und er sagte dann, naja, wer weiß es. Kann sein, kann nicht sein, wenn ich nicht meine Finger in seine Seite lege und meine Hand, mit meiner Hand seine Wunden berühre, kann ich es nicht glauben. Und dann beschreibt Johannes die zweite Begegnung. Und wieder erscheint Jesus und geht auf Thomas zu und sagt, sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Und sagt, komm her, berühre mich. Und Thomas fällt dann auf die Knie und gibt auch dieses Bekenntnis ab, mein Herr und mein Gott. Eine großartige Geschichte. Was macht das eigentlich mit Menschen, die so etwas dann entdecken, der Herr ist wahrhaftig auferstanden. Sie haben das in ihrem Leben so erfahren. Der Auferstandene war gegenwärtig. Und dann wird natürlich alles anders. Genau. Dann berichtet Johannes eben von dieser dritten Begegnung. Und die ersten beiden Begegnungen, die waren ja in Jerusalem. Und dann schreibt Johannes aber, dass 7 von den Jüngern, also Petrus, Thomas, Nathanael, 2, die nicht namentlich genannt werden und dann noch 2 weitere Jünger, Söhne Zebedeus, Donnersöhne werden sie auch genannt. Johannes und der Ältere, genau, also die beiden. Johannes und Jakobus, der Ältere, die waren auch dabei. Also ich muss mal wissen, Johannes, der das Evangelium geschrieben hat, die Briefe, die Offenbarung. Jakobus, der Ältere, ist der auch zu diesem Inner Circle gehörte, also Petrus, Jakobus und Johannes, das war so der innere Leitungskreis, könnte man sagen. Er war oben mit auf dem Berg der Verklärung und Jakobus der Ältere war der erste Märtyrer unter den Aposteln. Im Jahr 44 wurde er hingerichtet von Herodes Agrippa und man hat ihn so verehrt, dass man seine Gebeine genommen hat und sie dann an die Küste Spaniens gebracht hat. Also die Anne war ja vor kurzem dann da, hat uns ja davon berichtet, so Finisterre bis zum Ende der Welt. Und hinterher wurden die Gebeine dann in Santiago de Compostela aufgebahrt und wir kennen das ja so ein bisschen, diesen Pilgerort. Also diese beiden waren eben auch dann dabei. Und das Interessante ist, so beschreibt Johannes das, also nicht irgendwo in Jerusalem oder meinetwegen Emmaus irgendwie kurz daneben, sondern nee, sie sieben waren insgesamt, also insgesamt diese sieben waren dann oben am See Genezareth, Tiberias. Und man fragt sich, was machen die da denn? Warum gehen die nach dieser Begegnung mit dem Auferstandenen, warum gehen die weg von Jerusalem wieder zum See Genezareth? Okay, vielleicht haben sie sich gedacht, na okay, wir müssen zu Hause den Leuten das Evangelium dann verkündigen. Aber Johannes beschreibt das ein bisschen anders. Er beschreibt, dass Petrus sagt, ich gehe fischen, was macht ihr? Und die anderen sagen, wir gehen mit. Was ist denn da los? Begegnung mit dem Auferstandenen gehabt, der durch die Tür hindurch diffundiert. Also man kann sich das ja gar nicht genau vorstellen. Man erlebt den Auferstandenen, hat ihn vor Augen gehabt, hat mit ihm gesprochen und dann sagen sie, oh, komm, wir gehen zurück irgendwie da, wo wir herkommen. Und was machen wir? Ja, das, was wir sonst auch immer gemacht haben, wir gehen fischen. Wie kommt man eigentlich da drauf? Nach einer Begegnung mit dem Auferstandenen zu sagen, okay, wir gehen wieder in das zurück, was wir früher gemacht haben. Es gab ja für die Jünger eine Zeit vor Jesus, also vor der Berufung, bevor Jesus vorbeikam, dann eine Zeit, in der sie mit Jesus unterwegs waren und dann eben diese Zeit nach Jesus. Und da sagen sie, na, wir gehen wieder zurück zu dem Alten. Das war ja das, was sie konnten. Sie waren Fischer. Und das ist oft so. Und das ist das, was eben mit dieser Geschichte dann auch verbunden wird, weil Neugeburtsgeschichten sind immer auch Krisengeschichten, dass wenn ich in eine Krise komme, greife ich auf das zurück, was ich kann, was ich gewohnt bin, wo ich zu Hause bin, was mir vertraut ist. Weil Krisen bringen Menschen immer durcheinander und dann ist die erste Bewegung immer, ach, wieder zurück zu dem Alten. Wieder zurück zu dem, was ich irgendwie kann, wo ich jetzt irgendwie sicher bin. Ich weiß nicht, wie viele Krisen ihr in eurem Leben so durchgemacht habt. Also bestimmt auch jede Menge. Wir haben ja auch ein paar Handwerker hier. Was hast du noch mal von Haus aus gelernt?
Maschinenbauer.
Also wie war das?
Schlosser ohne
Hammer aus dem Jammer. Okay. Wie hat deine Ausbildung da begonnen? Sehr gut. Genau. So unterschiedlich waren wir dann doch nicht im Osten und im Westen. Und hat Spaß gemacht?
Nicht immer.
Nicht immer. Ich kann mich daran erinnern, als ich aus der Schule rauskam, nicht, dass ich die Schule irgendwie gemocht hätte. Also ich war kein guter Schüler und ich habe sie auch nicht gemocht. Und dann fing eben das neue Leben an. Und man weiß ja nicht, so was kommt, ist eben auch eine Krise. Und dann, wir haben LKWs gefeilt. Was habt ihr gemacht? Okay, ja. Also wir mussten so ein Modell-LKW feilen und das ging damit los, dass man so ein U-Stahl feilen musste. Wenn du das noch nie gemacht hast und vor allem deine Hände auch noch nie gemacht haben, dann ist das keine Tätigkeit, wo du sagst, super. Weil nach ein paar Tagen hast du irgendwie Schwielen an den Fingern, dir tut alles weh und du versuchst dann eben diesen U-Stahl da abzufeilen und hast natürlich dann immer auch etwas, womit du kontrollieren kannst, ob das gerade ist oder schief. Und jetzt könnt ihr euch mal vorstellen, am Anfang, man hat keine Ahnung davon, wird das gerade oder wird das eher, es wird nicht gerade. Und dann die Toleranz, in der man bleiben kann, weil es wird ja auch hinterher gemessen, wie dick das noch ist, kommt auch immer näher. Und ich weiß, ich habe auf Toilette gesessen und geheult, weil mir so die Finger wehtaten, weil die Blasen da dran. Und weil das hinten und vorne nicht funktionierte. Und ich habe gedacht, ich will zurück in die Schule. Weil da weiß ich zumindest, wie es läuft. Tut auch weh, aber es blutet nicht. Das ist so. In Krisen, wenn man etwas Neues angehen will, man irgendwie, nee, komm. Ich weiß noch, als ich dann angefangen habe, Theologie zu studieren, dann hat man mir gesagt, okay, kannst Theologie studieren bei uns, wir gucken mal, ob das was wird. Dann bin ich nach Hause gegangen, habe erstmal einen Deutschlehrer genommen, der mir nochmal deutsche Grammatik beigebracht hat. Furchtbar. Dann sich da als erwachsener Mann, ich war schon verheiratet, 27, sich erklären zu lassen, was ein Substantiv ist. weil ich hatte ja keine Ahnung mehr davon. Weil Schule machte mir nicht nur keinen Spaß, ich habe auch nicht immer gut aufgepasst. Und dann dachte ich mir auch, einer von den Dozenten hat mich auch gefragt, ob ich wüsste, was auf mich zukommt. Ich sagte, nee, ist vielleicht auch besser so. Er hat mich gefragt, was soll denn das? Du musst dich jetzt noch mal mit Grammatik hier rumquälen. Ich will das Evangelium verkündigen. Wozu denn der? Und die griechische Vorlesung war immer ein Riesenspaß. Und ja, ich habe mich manchmal wieder zurückgesehnt, dann in den alten Job. Ja, nie so richtig, weil irgendwie hat mich das dann schon gefangen. Aber es war schon eine Krise dann auch, vor allem wenn dann die Tests geschrieben wurde und naja, wir haben nicht bestanden. Ich weiß nicht, wie euch fühlt, wenn am Ende dann der Dozent, der die entscheidende Prüfung dann nochmal abnimmt, er kam von der Uni, ich rief dann irgendwie an, wir waren zu zweit, die gleich dämlich waren und das nicht kapiert haben. Und ich rief dann an, ich sag, wie war's? Und was sagt er dann? Ja, Minus und Minus ergibt ja auch Plus. Manchmal ist Lob auch irgendwie doof. Aber für mich war es nur, ich sage, danke, reicht. Aber das sind so Krisen. Ich erinnere mich dann immer dran, beim Skifahren, als ich angefangen habe, im Ski zu fahren, auf dem Idiotenhügel, rechts, links von mir, so Steppkes und rechts von mir. Und ich, erwachsener Mann, und fahre dann auf dem Idiotenhügel runter, der eben so benannt worden ist, weil solche Leute wie ich da runterfahren. Furchtbar. Als ich mit dem Boxen dann richtig angefangen habe und meine Trainerlizenz gemacht habe, ging dann wieder los und ich wusste, als ich dann bei der ersten Stunde dann da war, nach 5 Minuten, du hast was verkehrt gemacht. Er geht immer los mit Seilspringen. Ich habe überlegt, ob ich euch das vormache, wie es damals aussah und wie es heute aussah und habe nur gedacht, ja, du willst ja nur angeben und so, aber furchtbar. Und ich wusste genau, mach doch wieder etwas anderes, was du kannst, was dich nicht so herausfordert. Und das ist eben immer bei den Krisen so, dass wir eigentlich zurück wollen zu dem, was wir können. Man greift in der Krise auf das Gewohnte zurück. Und es ist interessant, eben zu lesen im Evangelium bei Johannes, der diese Geschichte nochmal aufnimmt. Und man fragt sich, was war denn da eigentlich los? Und lasst uns doch noch mal kurz hineinhören in die Geschichte.
Danach offenbarte sich Jesus abermals den Jüngern am See von Tiberias. Er offenbarte sich aber so: Es waren beieinander Simon Petrus und Thomas, der Zwilling genannt wird, und Nathanael aus Kana und in Galiläa und die Söhne des Zebedäus und 2 andere seiner Jünger. Spricht Simon Petrus zu ihnen: Ich gehe fischen. Sie sprechen zu ihm: Wir kommen mit dir. Sie gingen hinaus und stiegen in das Boot, und in dieser Nacht fingen sie nichts. Als es aber schon Morgen war, stand Jesus am Ufer, aber die Jünger wussten nicht, dass es Jesus war. Spricht Jesus zu ihnen: Kinder, habt ihr nichts zu essen? Sie antworteten ihm: Nein. Er aber sprach zu ihnen: Werft das Netz aus zur Rechten des Bootes, so werdet ihr finden. Da warfen sie es aus und konnten es nicht mehr ziehen wegen der Menge der Fische. Als Simon Petrus hörte: Es ist der Herr! Da gürtete er sich das Obergewand um, denn er war nackt, und warf sich in den See. Die anderen Jünger aber kamen mit dem Boot, denn sie waren nicht fern vom Land, nur etwa 200 Ellen, und zogen das Netz mit den Fischen. Als sie nun an Land stiegen, sahen sie ein Kohlenfeuer am Boden und Fisch darauf und Brot. Spricht Jesus zu ihnen: Bringt von den Fischen, die ihr jetzt gefangen habt. Simon Petrus stieg herauf und zog das Netz an Land, voll großer Fische. Und obwohl es so viele waren, zerriss doch das Netz nicht. Spricht Jesus zu ihnen, kommt und haltet das Mahl. Niemand aber unter den Jüngern wagte ihn zu fragen, wer bist du? Denn sie wussten, es ist der Herr. Da kommt Jesus und nimmt das Brot und gibt's ihnen, desgleichen auch den Fisch. Das ist nun das dritte Mal, dass sich Jesus den Jüngern offenbarte, nachdem er von den Toten auferstanden war.
Warum gehen die Jünger zurück ans Galiläische Meer? Da ging man nicht einfach so hin, also von Jerusalem so gut 120 Kilometer. Warum gehen sie zurück in ihre Vergangenheit und fangen wieder da an, wo sie eigentlich waren, bevor sie diese Begegnung mit diesem Mann aus Nazareth hatten? Johannes, und wie gesagt, das wird uns auch nächsten Sonntag noch beschäftigen, nimmt uns mit hinein in eine Erkenntnis, die so wesentlich ist für das Evangelium, dass es hier diese dritte Begegnung danach braucht. Die Jünger, und die meisten von denen hier waren Fischer, und alle gingen wieder mit, dann fischen. Fischen war ja nicht so wie heute bei uns, ein Ausbildungsberuf, aber war ein Beruf, den man lernen konnte. Das war ein Ausbildungsberuf in der damaligen Zeit. Man konnte lernen, Fischer zu werden, und man konnte auch lernen, ein guter Fischer zu werden. Aber man kann nicht lernen, Menschenfischer zu werden. Das geht nicht. Es gibt nicht eine Ausbildung für Menschenfischerei. Weil, und das begegnet uns in dieser Geschichte, weil das, was das Evangelium meint und will, wofür dieser Tag Quasimodogenitae eben auch steht, ist, das ist etwas, das kannst du nicht aus deiner Fähigkeit, aus deinen Möglichkeiten heraus machen und schaffen. Man kann nicht sagen, du bist begabt, dieses oder jenes zu tun, was weiß ich, du kannst gut reden, werd Pastor. Und dann, das ist nicht die Weise, wie man Menschenfischer wird. Sondern der Menschenfischer oder im Menschenfischer muss eine Verwandlung stattfinden. Und darum geht's. Jetzt könnten wir uns natürlich zurücklegen, auch auf gut katholische Weise, und sagen, ah, okay, das sind dann der Papst, die Bischöfe und die Priester und so. Aber wir predigen das Priestertum aller Gläubigen. Also von daher ist das auch etwas, was uns alle angeht. Und das ist erstmal die Botschaft, die Johannes hier sagt. Wenn du Menschenfischer werden willst, dann geht es nicht darum, wie bei einem Handwerk, ohne das herabzusetzen, aber einfach so ein paar oder etwas zu lernen, deine Fähigkeiten irgendwie auszubilden. Das ist auch gut, wenn man da etwas lernt. Aber das Eigentliche, was den Menschenfischer ausmacht, hat etwas damit zu tun, was in ihm geschieht. Und davon beschreibt Johannes eben etwas und berichtet er. Und das, was ihm geschieht dann in dieser Geschichte ist, und das ist so unglaublich wenig bis zum heutigen Tage, das, was der Menschenfischer macht, tut er auf das Wort Jesu hin. Weil Jesus es sagt und weil Jesus es will. Punkt. Jetzt kann man natürlich sagen, macht das Sinn? Ist das, es gibt ja auch noch eine andere Geschichte mit dem Fischen. Und man kann ja sagen, na, ist das klug? Wir haben doch nichts gefangen. Sie waren ungefähr knapp 100 Meter vom Land entfernt. Und er sagt, wirf das Netz nochmal zu Rechten aus. Ist das klug? Macht das Sinn? Die Frage gab es vorher auch schon. Aber das ist eben nicht die Frage, ist das klug? Macht das Sinn, das so zu tun? Ist das klug, im 21. Jahrhundert das Evangelium noch zu verkündigen? Ist das klug, im 21. Jahrhundert noch dafür einzustehen, dass jeder Mensch zu seinem Recht kommt, dass Friede werde auf Erde? Ist das klug? Oder ist das einfach nur dummes Zeug und an der Zeit vorbei? Jesus, wir wissen, wie Fischen geht, da sind wir Profis. Was willst du uns jetzt da erzählen? Sie wussten noch nicht, dass Jesus ist, aber es gibt ja diese andere Geschichte im Vorfeld. Und das ist das, was das Menschenfischen zuallererst mal ausmacht. Es geschieht auf das Wort Jesu hin, weil Jesus sagt, geht hin in alle Welt und verkündigt, Punkt. Und die Jünger lassen sich drauf ein. Und wir lesen ja dann was dann geschah, das Netz war voll und sie zogen es an Land und es waren 153 Fische. Ich habe über diesen Text ja schon mal gepredigt, ist ein bisschen her, aber wissen wir ja, diese 153 ist schon eine besondere Zahl auch. Also einmal 153, das war nach dem Kirchenvater Hieronymus, das waren die bekannten Fischarten, die es damals gab. Und deswegen ist das einfach die 153 das Bild für, sagen wir, die gesamte Lebensgemeinschaft. Ein zweites Bild ist eben auch die Zahl 17, ist ja eine heilige Zahl. Sie setzt sich ja zusammen aus der Zahl 10, das ist eine Zahl für den Menschen, aus der Zahl 7, das ist die Zahl für Gott. Und diese heilige Zahl oder diese 17 ist eben diese besondere Zahl, wo das menschliche 10 und das heilige 7 dann zusammenkommt. Und wenn man 1, 2, 3, 4, 5 immer zusammenzählt und die Quersumme nimmt, kommt da 153 bei raus. Es könnte auch sein, dass das, was hier geschah, eben die Vergegenwärtigung ist von dem, den wir Gott nennen. Und Gott ist ja nur ein Arbeitstitel erstmal, leitet sich etymologisch ja ab von dem Wort gut, dass hier das Gute geschehen ist. Gut im Hebräischen, Tov, hat eben auch den Zahlenwert 17. Also von daher eine besondere Zahl. Aber das hatten wir ja alles schon. Was die Jünger hier bemerken ist, auf sein Wort hin tun wir etwas und das, was wir tun, führt dann dazu, dass sich etwas ereignet. Und das, was sich ereignet, ist eben nicht etwas, was wir machen, was wir schaffen, was wir produzieren, sondern das, was sich ereignet, ist am Ende das, was durch uns geschieht. Nicht durch unsere Hände, nicht durch unser Denken, durch unser Reden, aber Gottes Evangelium, das Evangelium Jesu Christi will durch uns in diese Welt hineinkommen. Nicht nur als Bekenntnis, der Herr ist auferstanden, sondern als Auferstehungskraft, indem wir in diese Welt hineingehen und diese Auferstehungshoffnung und Kraft leben und in den Alltag hinein übertragen. Und das ist etwas anderes, als über etwas zu reden, was man in der Theologie gut kann, was viele, ich sag mal, fromme Leute wunderbar können. Das ist etwas anderes, über etwas zu reden oder diese Erfahrung zu machen, dass durch mich das Evangelium in die Welt hineinkommt. Vielleicht dann durch das, was ich rede, vielleicht durch das, was ich tue. Vielleicht einfach nur durch die Art und Weise, wie ich gerade jemandem zur Seite stehe. Man weiß es nicht. Aber das ist eben der große Unterschied. Und diese dritte Begegnung war nach Johannes notwendig, damit genau das geschieht, dass der Mensch mit hineingenommen wird in diese Verwandlung, von dem dieser Sonntag wie die neugeborenen Kinder spricht. Und da ist die Frage, wie funktioniert denn das? Und das werden wir heute nur anreißen und am nächsten Sonntag dann ein bisschen mehr darüber. Das Erste, was geschieht, ist eben immer, dass du in eine Krise hineinkommst. Du greifst zurück auf das, was du kennst und auf das, was du weißt und merkst, es funktioniert nicht mehr. So wie die Jünger gemerkt haben, es funktioniert nicht mehr. Weil sie hatten schon die Berufung zu Menschenfischern. Sie sollten nicht mehr einfach nur fischen gehen, sondern sollten Menschenfischer sein. Und das Erste, was der Mensch dann in dieser Krise bemerkt, und das ist dann auch eine Identitätskrise, das Erste, was er bemerkt, ist, es funktioniert nicht mehr. Das Alte, was war, funktioniert nicht mehr und lässt sich nicht einfach eins zu eins übertragen und ein bisschen christlich anmalen. Und dann kommt es eben, und das ist in den Krisen so, immer auch zu den Auseinandersetzungen in mir, wir werden nächsten Sonntag da noch mehr von hören, zu den Auseinandersetzungen auch mit meiner eigenen Wirklichkeit, auch mit dem, was abgespalten ist. Wir Christen sind oft Experten darin, Teile unseres Lebens einfach abzuspalten. Pornografie? Unter uns? Niemals. Geiz? Üble Nachrede? Kennen wir nur vom Hörensagen. Es gibt so viele Dinge in unserem Leben und wie gesagt, wir Christen sind da Spezialisten drin, die wir einfach abspalten und wissen, dass es bei dem anderen so ist, aber bei mir doch nicht. Und der Mensch, der in diese Krise hineingeführt wird, also das ist eine Krise des Neuanfangs, der muss sich damit auseinandersetzen, mit seinen Ängsten, mit seinen Befürchtungen, mit seinen Komplexen, mit dem, was in ihn wuchert und vieles überwuchert. Und wenn du nicht bereit bist, dich dem zu stellen, dann wirst du kein Menschenfischer werden, Punkt. Weil die Kraft der Auferstehung ist nicht einfach so ein frommer Anstrich über das Alte drüber weg. Die Kraft der Auferstehung fängt da an, wo du dich auseinandersetzt mit dem, wer du bist. Und nicht nur mit den Sonnenseiten, sondern auch mit den Schattenseiten. Nicht nur mit dem, was gelingt, sondern auch mit dem, wo du einfach eine Null bist. Und da will Christus einen Neuanfang starten. Und das heißt dann nicht auf einmal, ich bin alle Sorgen los, ich bin alle Probleme los, ich mache dies und jenes nicht mehr. Manche Dinge werden uns begleiten bis zum letzten Schnaufer unseres Lebens. Da werden wir geizig bleiben. Da werden wir... Aber das Evangelium bringt uns dann dahin, dass wir es wissen. Und dass wir dann auch damit so umgehen, dass wir sagen, und er vergibt mir doch. Und wenn ich wiederkomme und sage, Herr, es ist mir schon wieder passiert, dann ist er treu und gerecht und vergibt uns die Schuld unserer Sünden. Und wisst ihr, was passiert, wenn ihr dann zum x-ten Mal vom Kreuz wiederkommt und gesagt habt, Herr, ihr werdet mit Menschen anders umgehen. Es geht gar nicht anders. Ihr werdet mit denen anders umgehen, weil mir Barmherzigkeit widerfahren ist. Barmherzigkeit, die ich nicht wert. Das ist nicht ein Bekenntnis, das ist eine Verwandlung. Und diese Verwandlung geht dann so weiter, dass die dunkle Seite eben dann integriert wird in mein Leben. Es wird nicht mehr abgespalten. Und jeder auf seine Weise soll glauben und den so gestalten, wie er will. Aber diese Frömmigkeit, mit der habe ich nichts zu tun, die dann eben über alles immer eben das große Halleluja stemmt und sagt, wegbeten, 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 wegbeten. Das ist eine Frömmigkeit, die ist ungesund. Nein, das Dunkle will ans Licht des Evangeliums. Und das ist auf einmal das, dass es reingeholt wird. Und dass du dann auf einmal sagen kannst, ich bin sexsüchtig. Zum Teufel nochmal. Ich habe meine Zunge nicht im Griff. Gott sei es geklagt. Ich habe einen Hochmut in mir, den ich nicht loswerde. Und du musst es reinholen. Und nicht so tun, als gäbe es das nicht. Und dann gehört zu dieser Integration auch dazu, dass man die Wirklichkeit Gottes mit dazu holt. Weil das ist doch das Kreuz. Das sind doch die beiden Wirklichkeiten, die dann zusammenkommen. Und Gott hält es aus. In Christus am Kreuz sagt er, ich halte dich aus. Du kannst bringen, was du willst. Ich halte es aus. Und das ist dann die andere Seite, neben der dunklen Seite, dass ich seine Seite, die Seite und das Licht des Evangeliums in mein Leben hineinlasse. Und dann entsteht in mir, und ich kann mich noch genau daran erinnern, an diesem Augenblick, als ich habe euch das, glaube ich, schon mal erzählt, oder habe das schon mal erzählt, wie ich diesen Segen erfahren habe, wie all das Dunkle, was vor allem damit zu tun hatte, wie ich mich gesehen habe, aus mir rausgeflossen ist. Also wenn die Füße vorne offen gewesen wären, es ist geflossen und geflossen und ich habe geheult und geheult und geheult, bis alles leer war. Und dann ging unten die Klappe wieder zu und dann hat sich oben was geöffnet. Und dann fing mein Herr an, mit mir zu reden auf eine andere Weise. Und er hat mir ein neues Bild von mir gegeben. Nicht mehr das Bild, was am Ende danach fragt, was ist dir gelungen, was ist dir misslungen, Daumen rauf oder Daumen runter, kriegst du ein Like oder Dislike. Das ist nicht mehr das Bild, nach dem ich lebe, sondern ich weiß genau, ich hätte einen Doppeldaumen nach unten verdient. Aber dann holt mein Herr alle seine Engel zusammen und sagt so, er braucht es wieder alle, Mann, Daumen rauf. Es ist die Botschaft des Evangeliums. Du bist geliebt. Und von dieser Liebe kann dich nichts trennen. Und das ist das neue Bild, das neue Selbstbild, was dann in dir entsteht. Und das führt dann zu einer, das könnte man dann Rekonstruktion nennen. Ja, es wäre schön, es ging schneller und man wäre schon weiter. Aber es kommt dann zu dieser Rekonstruktion von dem, und jetzt muss man Schöpfungsgeschichte lesen, was im Paradies war. Das ist das, was Paulus ja auch gesagt hat, wir werden verwandelt in sein Bild. Nicht erst nach dem Ableben, sondern vorher schon. Und diese Rekonstruktion beginnt dann. Diese Rekonstruktion dieser neuen Wirklichkeit. Und darin dann sich dem immer wieder zu stellen, dem auch immer wieder neue Nahrung zu geben. Darum geht es dann auch in der Nachfolge. Und viele Christen verhungern auf diesem Weg, weil sie irgendwann aufhören, das auch zu nähren, meinetwegen durch Bibellesen, durch Gebet. Und dann liest man eben nur noch die ganzen schrecklichen Nachrichten, guckt diese ganzen schrecklichen Filme. Und wir haben gestern Abend zusammen so eine norwegische Serie geguckt und peinlich, hochgradig peinlich. Das ist Rosamunde Pilcher auf Norwegisch und ich dachte, bist du jetzt schon so alt oder was? Aber wisst ihr was? Wer war das? Aber wisst ihr was? Es hat uns gut getan, weil darin etwas angesprochen wurde, was wirklich so unglaublich heilsam ist. Auf einmal ging es in dieser Serie nur um eine Frage, willst du vergeben oder nicht? Willst du vergeben oder nicht? Du musst nicht. Du kannst auch sagen, du kannst nicht und du ist vollkommen in Ordnung. Aber willst du vergeben oder nicht? Und das ist dann diese Rekonstruktion und ich brauche diese Botschaften in meinem Leben. Nicht diese Botschaften, wie du mir, so ich dir. Nicht die Botschaften, wenn er mit einer Waffe kommt, dann, ich weiß, es ist eigentlich Spinnerei, aber es geht um diese ganz einfachen Fragen. Und die Frage ist, womit ich meine Seele nähre, weil davon hängt dann ab, wie ich antworte. Und diese Rekonstruktion will mich wieder mit hineinnehmen in diese Wirklichkeit des Ursprungs, wo Herr Vater und ich im Paradies unterwegs waren. Und wir haben geredet miteinander über dieses und über jenes. Und das will wieder sich neu gestalten. Und dann der letzte Punkt ist, das nennt man Neudeutsch irgendwie Enactment, also wie kriegst du das jetzt umgesetzt in deinem Leben, dass es zur Wirklichkeit wird? Nicht nur dieses Bekenntnis, sondern dass das Kraft der Auferstehung wird. Wie bekommst du das hin, dass du in den Augenblick, wo gefragt wird, wo die Frage ist, willst du vergeben oder nicht? Dass du sagen kannst, ja, ich will vergeben und ich vergebe. Wo du gefragt wirst, willst du diese Meile noch mitgehen, die zweite? Du hast eigentlich alles getan, was du musst. Willst du sie mitgehen oder nicht? Ist deine Entscheidung. Und in dir wächst das heran, nicht weil du der gute Mensch bist, sondern weil das Evangelium in dir Blüten treibt, dass du sagst, ich gehe noch eine Meile hin. Oder wo du dann vor der Entscheidung stehst, halte ich meine andere Wange hin oder lasse ich mich davon einlullen, ich bin doch nicht blöd. Diese dritte Begegnung am See, die war notwendig, damit bei den Jüngern genau das werde, quasi modo geniti. dass etwas neu geboren werde. Das ist kein Hokuspokus. Und das ist nicht so, ich lege mir die Hände auf und dann kommt eben irgendwie so ein Zaubersalz aus dem Himmel und alles wird neu. Nein, es ist die Frage, bist du bereit, dich auf diesen Weg einzulassen? Bist du dazu bereit? Und unsere Kirchen und der christliche Glaube im Abendland ist so schwach geworden. Wir haben am Anfang noch darüber geredet. Bei uns gehen die Mitgliederzahlen zurück, in anderen Bereichen dieser Welt steigen sie an. Warum? Meiner Meinung nach hat es damit auch etwas zu tun. Weil wir miteinander bekennen, der Herr ist wahrhaftig auferstanden. Aber niemand sieht's im Alltag meines Lebens. Niemand nimmt es wahr. Und dazu sind wir wieder eingeladen, auch an diesem Sonntag, am nächsten und auch in den Sonntagen danach noch, dass wir wieder ganz neu die Kraft der Auferstehung dann erfahren, wie sie in uns sich auswirkt. Damals auf Toilette habe ich irgendwann aufgehört zu heulen, habe mir die Tränen abgewischt und gesagt, komm, wird schon. Als ich da mit meinem Deutschlehrer saß, wie so ein Blödmann, habe ich mir gedacht, ja, komm, du willst doch studieren. Lasst uns miteinander keine Scheu haben, in den Krisen des Neuanfangs mutig nach vorne zu gehen. Und ich weiß nicht, was im Jahr 2025 noch passieren wird. Aber Hendrik hat uns am Anfang ja auch ein bisschen mit hineingenommen. Neuanfang ist nicht nur damals, ist nicht nur ein Bekenntnis unserer Lippen. Neuanfang, das ist die Möglichkeit hier und heute und jetzt. Amen.